Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria-Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Falter Chefredakteur Florian Klenk und Ö3-Talkerin Claudia Stöckl, das garantiert neue Erkenntnisse über die österreichische Innenpolitik und über Ibiza, genauso wie Fachsimpeln über ungewohnte Themen im niederösterreichischen Gartenhaus von Klenk. Frühstück bei mir ist seit mehr als 20 Jahren ein populärer Fixpunkt am Sonntagmorgen auf Ö3. Hören Sie Claudia Stöckls Talk mit Florian Klenk, der am 5. Juli im ORF auf Ö3 gesendet wurde.
Zum Ibiza-U-Ausschuss. Florian Klenk, Politjournalist und Falter-Chefredakteur. Heute im großen Interview der Woche auf Ö3.
Frühstück bei mir, heute zu Hause bei Florian Klenk, Falter-Chefredakteur, Politjournalist. Bei dir zu Hause in Eichgraben im Wienerwald in Niederösterreich. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wir blicken hier in einen wunderbaren Garten. Apfelbäume, hohes Gras auf der Wiese und ein Haus, das du, wie du mir vorhin erzählt hast, umgebaut hast. Was ist denn die Geschichte des Platzes, wo wir jetzt frühstücken?
Also tatsächlich lebe ich im Haus meiner Urgroßmutter. Eigentlich war dieser Ort eine Sommerfrische und er war um die Jahrhundertwende ein Refugium von der Wiener Bourgeoisie. Also wenn man hier durchfährt, hat man manchmal das Gefühl, man ist irgendwo am Semmering oder an einem Luftkurort. Und der Bahnhof Eichgraben steht genau am Bahnkilometer 30. Und das hat den Grund, sagt man hier, dass Eisenbahner bis zum Bahnkilometer 30 gratis fahren dürfen. Und es gibt sehr viele schöne alte Villen hier und es gibt so Eisenbahner-Mansardenhäuschen.
Du bist seit 27 Jahren Journalist. Was zweimal Journalist des Jahres, hast den Klaus-Gatterer-Preis, den Alfred-Worm-Gedenkpreis für Aufdeckungsjournalismus bekommen. Und wir wollen heute auch eine Zwischenbilanz zum Ibiza-U-Ausschuss ziehen. Aber vorher würde ich gerne noch ein Sommergefühl hineinholen. Wie schaltest du ab?
Indem ich tatsächlich in den Garten gehe und das, was ich mir nie gedacht hätte, mache ich nämlich zu gärtnern und Bücher zu lesen über Tiere, die in diesem Garten leben. Also ich lese gerade ein Buch über Ohrenschlürfer. Das mich wahnsinnig begeistert, weil man lernt, dass Ohrenschlürferweibchen ihre Eierchen, die sie legen, ablecken, von Sporen und Pilzen befreien. Und dann, wenn die Ohrenschlürfer Kinder schlüpfen, laufen sie den Ohrenschlürfern wie so Küken nach, den Müttern. Und die Ohrenschlürferväter haben zwei Penisse, was auch interessant ist, also richtige Alpha-Machos. Und seit ich das gelesen habe, kann ich so einen Ohrenschlürfer eigentlich nicht mehr töten. Also das Erforschen und das Investigieren des Mikrokosmos fasziniert mich.
Also es ist nicht nur das Investigieren oder Aufdecken von Korruption und anderen dunklen Machenschaften, sondern der Welt an sich. Obwohl ich hatte ja auch vor vielen Jahren den legendären ZIP-2-Anker Robert Hochner zu Gast und der hat gemeint, ein Journalist, der nicht auch im Urlaub jeden Tag News konsumiert und dauernd up-to-date ist, ist für ihn kein richtiger Journalist. Siehst du das genauso?
Ja, also ich kriege da jeden Tag die Süddeutsche Zeitung her und natürlich schaue ich jeden Tag zum Ärger meiner Verwandtschaft ins Handy und lese. Ich bin ein Nachrichten-Junkie und lese leider zu wenig Bücher. Also ich glaube, dass wir alle viel zu sofortistisch, glaube ich, heißt das schöne neue Wort. Also wir wollen immer alles sofort und reagieren auch sofort und wissen alles sofort. Und es gibt mittlerweile tatsächlich Untersuchungen, dass Goldfische größere Aufmerksamkeitsspannen haben als Menschen. Ja, also wir können uns fast nicht mehr konzentrieren und das ist etwas, was ich sehr bedauere. Und das müsste eigentlich die Aufgabe von Journalisten sein, viel zu lesen und dann aber auch längere Texte zu schreiben.
was ihr ja tut in der
Zeit. Was wir tun und was wir auch, glaube ich, mittlerweile mit großem Erfolg tun, weil wir merken, dass die Leute das seltsamerweise, und jetzt kommen wir in das ganz Anachronistische, die Leute kaufen sich das und wir wissen mittlerweile auch, die lesen das auch. Und das ist so ein Punkt, den ich sehr spannend finde, weil wir immer glauben, also wie ich begonnen habe 1993 beim Kurier, hat mir der dortige Ressortleiter gesagt, ein Artikel darf nicht länger sein als eine Zigarettenschachtel, weil mehr lesen die Leute nicht. Und mittlerweile kommt man darauf, dass das so nicht stimmt. Und ich mache mir manchmal den Spaß, wenn ich auf Facebook was Wichtiges schreiben will, dann schreibe ich immer als ersten Satz, das wird jetzt etwas länger. Und lustigerweise sind es dann die Postings, die ganz viel Interaktivität haben. Also eigentlich die Grundaufgabe des Wochenzeitungsjournalisten, ich bin ja ein Wochenzeitungsjournalist, den Leuten sozusagen das, was dauernd auf sie einprasselt, in längeren Texten zu erklären.
Ich starte wie immer mit einem Musikwunsch meines Gastes in diesen Sonntagvormittag. Wenn wir jetzt einen Song aussuchen, der beschreibt, wie es dir gerade geht, welcher wäre das?
Naja, da draußen ist eine schöne grüne Wiese. Ich würde wahrscheinlich Tom Waits' Green Grass spielen, aber in der Version von Tom Waits mit richtiger, rauchiger, böser Stimme.
Du bist der einzige in Österreich arbeitende Journalist, der schon im vergangenen Jahr vor Veröffentlichung das Ibiza-Video sehen durfte. Genau. Du hast als erster Zeuge im Ibiza-U-Ausschuss ausgesagt, in dem es ja um möglichen Postenschacher und mutmaßliche Gegenleistungen in staatsnahen Betrieben geht. Ich möchte da zwei Zitate zur Zwischenbilanz bringen. Zum Beispiel die Politjournalistin Anneliese Rohrer hat gemeint, es ist durch diesen Untersuchungsausschuss größtmöglicher Schaden entstanden, weil so viele Hoffnungen, die in den Ausschuss gesetzt worden sind, beschädigt worden sind. Und es haben sich viele selber beschädigt, die dort aufgetreten sind, die dort befragt haben. Wie siehst du das?
Völlig umgekehrt. Also man kann das komödiantisch sehen, diesen Ausschuss. Dann würde man sagen, es ist eine Mischung aus Edmund Sackbauer, Adolf Cottan und Pulp Fiction. Also wenn man die Zeugen sieht, also wie sich die zum Teil benehmen oder was man auch erfährt, ja, allein wie um dieses Video gekämpft wurde. Ne? Also wie die Staatsanwälte mit den Polizisten da streiten, ne? Das erinnert wirklich an so Cottan-Folgen. Ne?
Also eigentlich und gute Drehbücher.
Wirklich gute Drehbücher. Also das ist die komödiantische Seite. Aber wenn man sie jetzt ernsthaft politisch analysiert, muss man sagen, und da bin ich ganz anderer Meinung als Anneliese Rohrer, dieser Ausschuss ist eine ganz gewaltige Anstrengung, Wahrheit zu rekonstruieren. Die meisten Leute, glaube ich, haben ganz falsche Vorstellungen von dem, was ein Ausschuss ist. Die glauben, ein Ausschuss, da muss jemand ein Geständnis ablegen und dann wird er nachher ins Kreuz genagelt und durchs Dorf geschliffen und dann haben wir einen Schuldigen und nachher ändert sich die Republik.
Genau, das denken viele.
Genau, so stellen wir uns das vor. Mhm. Das ist aber nicht so, sondern ein Ausschuss ist ein Wahrheitsforum, wo das Parlament als Kontrollorgan der Regierung versucht herauszufinden, was die Regierung getan hat. Und die Regierung und die Regierungsparteien oder die damaligen Regierungsparteien versuchen natürlich alles, hier sozusagen die Wahrheit nicht ins Licht kommen zu lassen. Und der Umstand, dass sich dann Herr Strache oder Herr Gudenus zum Beispiel entschlagen auf ganz wichtige Fragen, nämlich vor gewählten Volksvertretern, vor unseren Vertretern, die wir wählen, sagt schon wahnsinnig viel aus. So, und das sind für mich große Erkenntnisse mittlerweile. Das ist nicht einfach nur irgendein Theater. Und wir haben sehr viel erfahren.
Dort. Aber die Entschlagungen, die funktionieren so, dass Sie sagen, Sie sind in einem laufenden Verfahren.
Auf die Frage, Herr Strache, sagen Sie mal, kennen Sie Vereine, die von Firmen am Rechnungshof vorbei Spendengelder kriegen? Dann würde ich erwarten, dass ein ehemaliger Vizekanzler der Republik sagt, natürlich nicht. Was glauben Sie denn? Wir halten uns doch an Punkt und Beistrich ans Gesetz und wir wollen es auch gar nicht umgehen und schon gar nicht einmal legal umgehen. Aber er sagt, ich entschlage mich. Und es gibt ja dieses Foto, wo Gudenus sich über den Tisch beugt und ich glaube, er schaut da durch sein Kindermikroskop und schaut sich kleine Insekten an, glaube ich, oder so.
Genau. Manche schreiben von Kokainkonsum.
Ja, also so Schneekristalle, glaube ich,
scheint das anders zu interpretieren.
So ein Kinderlabor, wo er Schneekristalle anschaut. Wenn er darauf keine Antwort gibt, ja, obwohl er jahrelang eine Law-and-Order-Politik gemacht hat, auf dem Rücken von Suchtkranken, von Zehntausenden Jugendlichen, die aufgrund ihrer Familiengeschichten drogenkrank waren, die Therapien gebraucht haben. Und ich habe im Archiv nachgeschaut, wie oft Herr Gudenus diese Leute niedergemacht hat als Giftler, Junkies, Süchtler.
In Interviews oder?
In Wahlkampfveranstaltungen. Man kann sich das auf YouTube anschauen und gesagt hat, diese Therapiezentren, die sollen da nicht sein und das gehört also geschlossen und das ist eine linksgrün versiffte Drogenpolitik. Und wenn man dann draufkommt, dass er selber Drogen konsumiert hat dann hat man eine andere Wahrheit über das, was die Inszenierung ist von Politikern und das, was wirklich stattfindet. Und wenn die FPÖ sagt, wir sind die Sauberpartei oder die Partei des kleinen Mannes und wir kommen darauf, dass der Herr Stache sich sogar die Luftballons von der Hochzeit von der Partei ersetzen lässt, dann gibt es Einblicke. Also wir lernen, dass das, was hinter den Kulissen passiert und das, was vorne mit viel, viel PR-Aufwand und mit viel Werbebudget, dass wir ja zahlen als Steuerzahler, weil die ganze PR-Maschinerie, die im Bundeskanzleramt und im Vizekanzleramt fährt, das zahlen wir ja, dass es eine andere Wahrheit gibt. Diese Wahrheitssuche ist total mühsam. Und diese Wahrheitssuche wird in diesem Ausschuss leider auch vom Ausschussvorsitzenden, vom Herrn Sobotka und leider auch von der Verfahrensanwältin dort nicht mit der Energie betrieben, wie man das eigentlich erwarten würde.
Aber weil auch Sobotka Befangenheit vorgeworfen wird.
Wenn man ihm Befangenheit vorwirft, weil er in einem Institut arbeitet, das selber von der Novomatic Geld bekommen
genau,
hat.
Genau, also das
eine klassische Befangenheit ist, ja, weil er selber sozusagen gefangen ist in diesen Interessen. Also eigentlich müsste ich sagen, wir untersuchen da Glücksspielfirma, die mein eigenes Institut gesponsert hat. Wisst ihr was, Leute, macht ihr das? Ich gehe jetzt. So würde man das erwarten, weil ja schon der Anschein reicht. Und dieses Suchen, das kann man, und das werfe ich vielen meiner Kollegen in der Medienbranche eigentlich vor, dieses Ringen nach Wahrheit, das kann man natürlich sehr schnell lächerlich machen. Man kann sagen, es ist ein Kasperltheater, ein Wahlkampftheater, ein Hickhack. So. Das ist aber sehr einfach, weil in Wirklichkeit muss ich mich dort hinsetzen, muss zuhören, muss die Akten lesen und muss versuchen zu verstehen, was dort eigentlich passiert. Und die einfache Interpretation ist Kasperltheater. Weil das verstehe ich, dieser Kasperltheater. Alle sind gleich. Und das delegitimiert aber die Politik. Das delegitimiert alle Parteien, weil am Schluss die Leute sagen, naja, es sind eh alle gleich. Es sind aber nicht alle gleich. Es gibt Schattierungen. Es gibt korrupte und es gibt nicht korrupte Politiker. Und diese Gleichmacherei und dieses Lächerlichmachen solcher Wahrheitstribunale tut uns als Republik nicht gut. Und ich würde daher erwarten, dass sich Journalisten und Journalistinnen da hineinsetzen und ernsthaft berichten und vielleicht nicht nur in einem Ticker berichten, weil der Ticker interpretiert noch nicht, was passiert ist. Da kann ich mitlesen, was die sagen. Aber sozusagen aus einer Vogelperspektive erklären, was dort eigentlich geschieht.
Zwischenbilanz im Ibiza-Untersuchungsausschuss mit Aufdeckungsjournalist Florian Klenk. Jetzt auf Ö3.
Wenn die Frau Abgeordnete Crisper sagt, mir geht es am Arsch, dann hat sie völlig recht, weil die Verfahrensführung dort, dieses dauernde unterbrochen werden, das ist ja das, was sie genervt hat, dass sie ihre Fragen nicht stellen kann, dass sie nicht Vorhalte machen kann aus Akten, dass sie immer wieder behindert wird in dieser Suche. So wie der Major Kottan vom Polizeipräsident Bilch, ja, der ihm immer wieder auf die Nerven geht mit irgendwelchen Eitelkeiten, anstatt dass er ihn endlich ermitteln lässt. Dass die dann sagt, es geht mir am Arsch, das verstehe ich. Ich habe größte Sympathie für diesen.
John, also du findest nicht, sie, also gut, sie hat sich ja entschuldigt.
Sie wollte das ja nicht öffnen, es war ja eine Bemerkung zu sich selbst.
Ja, und da war eben das Mikro nicht abgeschaltet.
Also sie wollte ja niemanden beleidigen, sondern sie hat sozusagen, wir konnten kurz sozusagen die Wahrheit in ihr drinnen hören. Ja, auch das ist sozusagen ein schöner Moment. Und hier konnten wir sehen, dass eine Abgeordnete, die die Wahrheitssuche hat, die sich vorbereitet. Crisper ist eine der wenigen dort, die sitzt und wirklich vorbereitet ist, die die Akten kennt, die das im Detail Fragen vorbereitet. Und wenn die halt dauernd behindert wird, dass sie dann irgendwann sagt, das geht mir am Arsch, ja, dafür habe ich großes Verständnis. Ja. Das ist ein befreiender Satz. Ja.
Michael Niavarane hat im Interview mit mir auf die Frage, was er jetzt eben vom Ibiza-U-Ausschuss hält, gesagt, er findet das alles
wahnsinnig langweilig. Also wir wissen eh, dass es unrechtmäßig war. Ich lese es gar nicht, mich langweilt es unendlich.
Spricht er dann nicht auch vielen aus der Seele oder meinst du, ist genau das die gefährliche Perspektive zu sagen, das bringt
also
ja
ich,
nichts?
Ich kann ihm nachfühlen, aber ich glaube, dass er Unrecht hat. Ich glaube, dass das nicht langweilig ist. Man muss es nur lesen. Die Kunst des Journalismus müsste sein, zu sagen, diese komplizierten Firmenkonstrukte oder Zahlen oder Aussagen so spannend zu erzählen, dass die Leute merken, das ist ein Kriminalfall. Und zwar nicht irgendein Kriminalfall am Sonntagabend im Fernsehen, sondern da geht es darum, wie die Leute, die wir wählen, mit unserem Geld umgehen und wofür sie es einsetzen. Bauen sie einen Kindergarten damit oder engagieren sie Deutschlehrer für lernschwache Kinder oder geben sie es der Novomatic und den Casinos Austria und lassen dort Leute ihren Urlaub mit 600.000 Euro abfertigen, zum Beispiel. Oder setzen sich dafür ein, dass spielsüchtige Menschen nicht das Familienvermögen von meistens eh schon unterprivilegierten Familien verplempern oder machen sie einen Schutz davor, weil sie sagen, das ist Gift für die Gesellschaft. Und wir wissen, dass ein ganz hoher Anteil von Jugendkriminalität auf Glücksspielsucht beruht, weil die Kids da hineingehen in diese Kammern und dort ihr Geld verwetten auf irgendwelche blöden Pferde, die irgendwo in Hinterindien um die Wette laufen.
Aber wenn jetzt zum Beispiel, wie das letzte Woche passiert ist, Finanzminister Gernot Blümel 84 Mal sagt, er kann sich nicht erinnern, dann fühlt sich ja das Publikum zu Recht auch veräppelt.
Ja, ja, aber das ist ja dann nicht ein Skandal des Ausschusses, sondern ein Skandal über den Finanzminister Blümel. Das ist ja eigentlich ein Erfolg des Ausschusses.
Aber dass das überhaupt möglich ist.
Ja, ja, das ist, ja gut, aber der Ausschuss kann ihn ja nicht in Handschellen legen und sagen, so, du kommst jetzt in die Beugehaft und
zeigst deinen Laptop
und den Laptop. Aber was gelungen ist, dass die Öffentlichkeit gesehen hat, wenn der Herr Blümel sagt, ich habe nie einen Laptop gehabt und 3 Minuten später finden wir auf seinem Instagram-Account, wie er im Flugzeug mit dem Laptop sitzt, sieht die Öffentlichkeit, dass er die Unwahrheit gesagt hat.
In dieser Zeit, gegangen ist.
In dieser Zeit, ja. Und warum sagt er die Unwahrheit? Und ich würde daher erwarten, dass sich Journalisten und Journalistinnen da hineinsetzen und ernsthaft aus einer Vogelperspektive erklären, was dort eigentlich geschieht.
Also du sagst schon, dass ein Untersuchungsausschuss ein zielführendes Instrumentarium ist, um eine Form der Wahrheit herauszufinden, ja, obwohl so viele sagen, da kommt nichts raus.
Nein, stimmt ja nicht. Es ist ja ganz viel rausgekommen. Mhm. Jetzt tagt er seit, ich glaube, 6 oder 7 Tagen und allein in den ersten 5 Tagen, was haben wir erfahren? Das Justizministerium kritisiert das Innenministerium für schlampige Ermittlungen in der größten Korruptionskause der Republik. Erstens. Zweitens, wir haben erfahren, FPÖ-Nationalratsabgeordnete haben Vereine, die von der Glücksspielindustrie 200.000 Euro kriegen und in diesen Vereinen sitzen FPÖ-Abgeordneten, die bei den gleichen FPÖ-Abgeordneten um 3.000 Euro im Monat eine Kanzlei mieten als Vereinssitz und sich dann auch noch 30.000 Euro Jahresgage netto auszahlen lassen, haben wir gelernt. Was haben wir noch gelernt? Wir haben gelernt, dass das Ganze nicht strafbar ist. Dass man solche Vereine haben kann und sich von Firmen Geld holen kann, ohne dass das der Rechnungshof weiß, ohne dass es die Öffentlichkeit weiß. Das heißt, wir haben gelernt, dass es einen Regelungsbedarf gibt. Dass die Parteien eigentlich jetzt sofort in den Nationalrat gehen müssen und sagen müssen, diese Umgehung von Anfütterung und von allen Transparenzbestimmungen, die gerade abgestellt. So, das haben wir gelernt. Wir haben gelernt, dass sich die Politiker, die sich als Saubermänner der Nation inszeniert haben, nicht bereit sind, vor den gewählten Mandataren, selbst vor den gewählten Mandataren ihre eigenen Parteien zu verantworten, sondern sie entschlagen sich, weil sie sagen, ich könnte mich belasten. Weil die Wahrheit offensichtlich belastend ist. Schon allein das ist doch ein Erfolg. Und das sind für mich große Erkenntnisse mittlerweile. Das ist nicht einfach nur irgendein Theater.
Aber darf man behaupten, dass eben die Bestellung von Peter Sidlow als CFO der Casinos AG ein Deal war? Darf man das schon sagen?
Ja, ja, dass das ein Deal
Warum?
War. Warum? Weil man weiß anhand der Chats, dass die Novomatic Herrn Sidlow bestellt hat als Gefallen für Herrn Strache. Und wir wissen gleichzeitig, dass es Chats gibt, wo innerhalb der Novomatic Spenden an Vereine für die FPÖ gleichzeitig gewährt wurden, als man mit der FPÖ in Verhandlungen treten wollte für das Online. Die Frage ist, ob es ein strafbarer Deal war. Das muss die Strafjustiz ergründen. Die müssen jetzt sozusagen den Beweis finden, dass das Bezahlen eines Vereines als eine Leistung verknüpft wurde mit einen schönen Posten für Herrn Sidlow, aber auch mit Gesetzen. Das ist die Aufgabe des Staatsanwalts oder in dem Fall einer Staatsanwältin, die das sehr energisch betreibt. Und da sind die gerade dabei, das einmal zu rekonstruieren, was überhaupt passiert ist. Das ist ja recht schwierig. Das Glück ist, dass es sozusagen, so wie in der Archäologie, Schriftrollen gibt in Form von Chats und Mails und Aufzeichnungen und sich die Ermittler eigentlich wie so Archäologen in der Höhle, sich die alten Höhlenmalereien der türkisblauen Regierung jetzt durchlesen können. Das ist ja auch was ganz Neues, dass die alle gechattet haben über WhatsApp.
Aber dann eben auch teilweise die Chats wieder gelöscht wurden, ja, nicht? Was auch Bundeskanzler Sebastian Kurz gesagt hat.
Ja, das stimmt, aber es gibt einen, also was wir gelernt haben im Ausschuss, dass der Herr Schmidt, das ist der Chef der österreichischen Beteiligungsagentur, also das ist die Firma, die alle unsere staatlichen Beteiligungen hat, das ist eigentlich einer der wichtigsten Menschen, der hatte zu Hause eine sogenannte Time Capsule, das ist so eine Festplatte, die sich mit der automatisch über WLAN immer wieder ein Backup macht, und der hat sein Handy gelöscht, auf Werkseinstellungen gedrückt, hat aber vergessen, dass er auf der Time Machine noch alles drauf gehabt hat. Und dort in der Time Machine hat man dann diese Daten gefunden und dann hat man auch ein Passwort gefunden oder einen Google-Account, mit der Zahlenkommunikation, mit einem Passwort. Und auf diesem Google-Account hat er alle seine Mails gespeichert gehabt und so konnte man eindringen in das innerste Wissen dieser Regierung. Ist doch spannend.
Ja, sehr spannend.
Ist doch richtig spannend. Ne? Also mich packt sowas.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Also man kann sagen, der Schmidt hat nichts gesagt, aber wenn man weiß, und das ist ja dort sozusagen zur Sprache gekommen, dass die Staatsanwälte einfach in den Wolken des Silicon Valleys die Spuren der österreichischen Korruption oder des Postenschachertums gefunden haben.
Und was hast du daraus gelernt? Hast du auch was im persönlichen Verhalten, zum Beispiel, wenn man noch einmal, wenn einem klar wird, dass man, wenn man Chats löscht, dass die ja wiederherstellbar sind? Oder?
Das, also, was uns klar sein muss, ist, dass alles, was wir in ein Handy tippen, irgendwann, irgendwo aufschlagen kann. Weil vielleicht der, der es gekriegt hat, es gespeichert hat, oder weil es in irgendeiner Cloud ist, oder weil wir vergessen haben, irgendeine Backup-Funktion auszuschalten. Also alles, was wir da reintippen, ist für immer gespeichert.
Zum Ibiza-U-Ausschuss. Florian Klenk, heute im großen Interview der Woche auf
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Du bist der einzige in Österreich arbeitende Journalist, der das Ibiza-Video gesehen hat, in voller Länge gesehen hat, 7 Stunden insgesamt. Welche Szene, die wir nicht kennen, war für dich die aufschlussreichste? Also abseits dieser 7 Minuten, die veröffentlicht wurden.
Die wir nicht kennen. Naja, schon der Moment, wo man merkt, dass Strache merkt, dass das ein Fake sein könnte.
Und wie und du merkst, hat sich das abgespielt?
Naja, er sagt dann irgendwie Falle, das ist eine Falle.
Also der sitzt in diesem Wohnzimmer, so wie wir es gesehen haben.
Er sitzt nur mit Gudenus und Strache und Tayana Gudenus, also die Frau von Jung Gudenus sitzt dort, Johann Gudenus. Und Strache sagt, irgendwas ist da komisch, die Zehen, die Fußnägel. Und es wird ganz komisch, weil auf einmal denkst du, die sprechen die ganze Zeit irgendwie, wie ist die Kronenzeitung kaufen und wie ist das Wasser privatisieren. Und auf einmal geht es um diese Fußnägel und das Schorfen, wie er sie immer nennt. Und er merkt, irgendwie checkt er, dass das eine Falle ist. Und er will da eigentlich raus aus dem Ganzen. Und irgendwann sagt dann der Gudenus, nein, das ist keine Falle. Und man sieht, wie Tayana Gudenus, die ganze Zeit dort eher so gelangweilt sitzt und sich so die Haare eindreht. Und man merkt, dass die genau weiß, dass es eine Falle ist. Weil irgendwann, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es im Video fragt, oder es kommt irgendwo in den Akten vor, dass sie die dann gefragt hat, ob sie eigentlich einen Ausweis kontrolliert haben von der Oligarchin. Weil wenn man mit der schon so vertrauensvoll spricht, und das haben sie aber nicht getan. Also man sieht eigentlich, wie Strache und Gudenus, wie so zwei dumme Jungs, da wie zwei Eseln am Glatteis ausrutschen. Und die Frauen in dem Video sind ja eigentlich die beeindruckenden Figuren. Also der sogenannte Lockvogel.
Und die Oligarchin.
Die Oligarchin, die ja da eine unglaublich glänzende Rolle spielt. Also das ist ja eine schauspielerische Höchstleistung, weil sie ja immer genervt ist und eigentlich weg will und sagt, also warum wollt ihr mir da die Kronenzeitung verkaufen? Ich will ein ordentliches Business machen. Also die macht das ja extrem gut. Man sieht sie die meiste Zeit nur von hinten. Also die Kamera sieht man sie von hinten. Sie hat unglaublich, ich kann mich noch erinnern, grotesk lange Fingernägel. Ja, also es wirkt manchmal wie Nosferatu, im Klaus Kinski Nosferatu.
Aber schmutzige Zehennägel.
Angeblich schmutzige Zehennägel. Man
sieht sie leider nicht. Sieht man nicht.
Und dann sitzen da diese zwei Jungs, die sozusagen da unterm Tisch schauen, wie cool und lässig und toll sie sind. Und die Frauen schauen die beiden an und weißt irgendwie, beide ahnen, also die eine weiß es und die andere ahnt es, dass sich die da gerade irgendwie ins Verderben reden.
Also die,
das ist schon schön anzuschauen als Stück der Zeitgeschichte, ja, wie sie da in diesen Sofas lümmeln. Und dann denkst du dir, das ist der österreichische Vizekanzler, das ist der Clubchef einer österreichischen Regierungspartei und damalige Vizebürgermeister der Millionenstadt Wien. Das gibt's doch gar nicht. Und wir haben sie ja dann konfrontiert mit den Inhalten des Videos. Wir haben ihnen ja nicht gesagt, dass wir das Video haben. Wir haben sie nur sozusagen mit dem, was sie gesagt haben, konfrontiert.
Bevor wir es veröffentlicht haben.
Und da hat der Strache überhaupt nichts von K.O.-Tropfen gesagt. Er hat gesagt, es war ein feuchtfröhlicher Abend und es war total lustig und fein und sie haben halt ein bisschen gescherzt und er hat, was er tatsächlich gemacht hat, muss man betonen, sehr oft gesagt, es darf alles nur legal sein, das war ihm ganz wichtig.
Hat er im Video wirklich im Video gesagt,
ja, das in der sagt er sicher dutzende Male, sagt er immer wieder, alles nur legal. Aber es kommt dann dieser entscheidende Moment, wo er dann doch ausrutscht und sagt, wenn du für mich die Kronenzeitung kaufst und ich krieg dann 3-4% mehr, dann kriegst du die Aufträge, die jetzt die Strabag kriegt. Und damit ist er in der Korruption. Ist nicht strafbar, ist eine Vorbereitungshandlung, aber es ist natürlich ein korruptes Verhalten, weil er einen persönlichen Vorteil zieht und dafür Steuergelder in die Waagschale wirft. Das heißt, privater Vorteil aus dienstlicher Tätigkeit, das ist die klassische Korruptionsdefinition.
Ich weiß, du bist schon öfter gefragt worden, aber hast du Drogenkonsum gesehen?
Nein,
auf dem,
nein.
Also in der Gesamtlänge?
Sie schnapseln ordentlich, also sie haben Schnapseln, nicht Schnackseln, das sieht man auch nicht, also weil das immer die Frage war, ob es irgendwelche Sexszenen gibt. Nein, eben. Nein, und hätten wir auch nicht gebracht, aber ich kann beruhigen, es gibt keine Sexszenen. Nein, sie trinken Wodka mit Red Bull, ich glaube, es ist zuckerfreies Red Bull, wenn ich mich richtig erinnere. Sie trinken sehr viel Champagner, sie essen Sushi, sie haben irgendwelche ganz teuren Flaschen dort stehen, sie erzählen sich, dass sie am Vorabend um 1200 Euro essen waren und käppeln dann aber immer gegen die westliche Dekadenz und bewundern die Russen, weil die Russen, die sind noch nicht so dekadent wie der Westen. Das finde ich immer eine sehr schöne Szene da an diesem Abend, dass man sitzt und sich irgendwie Champagner und Edelwodka hineinkippt, mit Red Bull vermischt, was ja auch irgendwie so, das ist ja sozusagen das Cola Rot der FPÖ-Schickeria, ne? Und sich aber dann über den dekadenten Westen sozusagen mokieren. Das hat schon was. Ne?
Was ist dir im Kopf herumgegangen, als du es wirklich zum allerersten Mal gesehen hast?
Naja, schon, dass das Ende ist.
Ja.
Dass ich jetzt eine Woche den Mund halten muss.
Also es war eine Woche vor der Veröffentlichung
am Sonntag, im Mai. Also ich habe es am Sonntag gesehen, das erste Mal. Und am
17. Freitag, Mai ist es, glaube ich, dann.
Ich glaube, der Freitag ist es veröffentlicht
genau,
worden.
Veröffentlicht
ich habe es am Sonntag gesehen. Und das, was mich am meisten geplagt hat, ist, dass ich wirklich die Klappe halten musste. Ich durfte es niemandem erzählen. Weil die Süddeutsche Zeitung hat mich sozusagen nach München gerufen, weil sie gesagt haben, wir brauchen einen österreichischen Journalisten, der uns ein bisschen hilft. Da fallen Namen, da sind Organisationen genannt, Figuren. Also wir brauchen jemanden, es muss schnell gehen, der uns ein bisschen Einordnungen gibt, auf was wir achten müssen.
Und hat dich nämlich an gefreut,
hat mich natürlich gefreut, dann sofort mit dem Railjet darauf gerast und mit hingefahren und haben uns das am Abend angeschaut in so einem engen, stickigen Kammerl. Die haben dann Mannerschnitten gegessen als Reverenz in Österreich und ich war dann halt sozusagen auch ein bisschen der Dolmetscher, weil wie übersetzt du einem Deutschen das Wort Schorfe oder die ist ja scharf?
Und was hast du gesagt?
Ja, die ist sexy, toll, geil. Ja, toll, nicht? Nein, Spaß beiseite. Ich war sozusagen so ein Österreich-Dolmetscher dort. Und wir haben dann auch in der Woche einige Dinge selbst recherchieren können. Unter anderem die Vereine, die wir noch nicht genannt haben, weil wir uns nicht ganz sicher waren. Das Profil hat sich dann vorgewagt, zu Recht, wie man jetzt weiß. Und ich musste halt einfach eine Woche die Klappe halten. Und wir waren auch im Falter ganz verschwiegen. Das war eigentlich das Schwierigste. Also das Lustige war, dass man eigentlich schon wusste, das ist jetzt vorbei und man sieht die Leute alle noch und man weiß, in einer Woche ist Strache nicht mehr Vizekanzler, sondern wieder Zahntechniker.
Wir kennen das Erdbeben, das dieses Ibiza wieder hervorgerufen hat. Es ist zu Neuwahlen gekommen, jetzt haben wir eine schwarz-grüne Koalition und das Parteienfinanzierungsgesetz wurde neu bestimmt. Findest du, dass die Folgen dieses Videos stark genug sind für war?
Nein, überhaupt nicht. Es ist nach wie vor möglich, dass man als Politiker einen Verein gründet und im Vorstand dieses Vereins sitzt und eine Firma diesem Verein Geld spendet und man sich als Vereinsvorstand dieses Geld selber auszahlt als Honorar. Das ist sozusagen das Einfallstor der Korruption. Es ist nach wie vor möglich, dass man Bestechungszahlungen entgegennimmt, wenn sie einem gemeinnützigen Zweck dienen. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt, aber im Grunde genommen gibt es ein paar so Einfallspforten, die bewusst offen gelassen wurden.
Glaubst du, wird das Video in gesamter Länge einmal der Öffentlichkeit gezeigt werden?
Es wird sicher, es liegt jetzt im Gerichtsakt. Das heißt, alle Beschuldigten im Ibiza-Fall haben Akteneinsicht. Akteneinsicht heißt auch, dass sie sich eine Kopie dieses Videos ziehen dürfen. Und damit wird es irgendwann einmal aufpoppen. Das heißt, irgendein Medium wird irgendwann einmal über einen Anwalt eines der Beschuldigten hergehen und dieses Video bekommen, vielleicht gegen Bezahlung oder vielleicht auch so. Und es wird irgendwann auf YouTube stehen, ganz sicher.
Florian Klenk, Falter-Chefredakteur und zweifacher Vater. Heute ganz persönlich.
Du hast hier einen richtigen Zaubergarten, hast mich vorhin durchgeführt. Was ist denn so dein Lieblingsplatz? Also da sieht man alte Bäume, hohes Gras, wunderschöne Blumen. Ein traumhafter Platz. Wo bist du am liebsten?
Am liebsten bin ich lustigerweise bei diesen alten Obstbäumen. Also gar nicht da, wo es blüht und so gepflegt ausschaut, sondern es gibt in meinem Garten einen Teil, das sind alte Obstbäume, die schon wahrscheinlich die Urgroßmutter gesetzt hat, die man eigentlich fast nicht mehr sieht in Gärten. So alte, knorrige Apfelbäume, die jedes Jahr wie so Bonsais beschnitten werden. Und dazwischen sind so hinige Zwetschgenbäume, die so für Spechte als Frühstücksbuffet dienen. Und wo sich so die Larven und Käfer bedienen. Und unten habe ich Steine aufgeschlichtet, da sind dann die Schlangen. Und dann wachsen die Himbeeren raus. Und das habe ich eigentlich am liebsten. Das ist so eine Wildnis. Ich lese gerade ein sehr schönes Buch von Dave Golson. Das heißt Organic Gardening. Und da gibt es ein schönes Kapitel über den Rasen. Und er erzählt über amerikanischen Rasen. Und der muss immer gemäht sein, weil die amerikanischen Vorgärten, die vereinen sich so. Und der Golson beschreibt diesen Kampf gegen diesen gleichmachenden Rasen, der alles zerstört. Und er sagt, man soll den Rasen stehen lassen, man soll gar nicht mähen.
Eine Kaffeemaschine, die sich reinigt. Das ist regelmäßig bei Frühstück bei mir dann ein Hintergrundgeräusch, weil irgendwann haben wir den Kaffee da ausgetrunken und es wird gereinigt.
Also der beschreibt, man soll den Rasen nicht mähen, sondern man soll nur so Wege durchmähen. Und man macht sich eigentlich einen kleinen Park, in dem man den Rasen einfach ganz hoch wachsen lässt und dazwischen kleine Wege, durch die man dann geht. Und das habe ich heuer gemacht und das ist der schönste Ort, weil da gehe ich auf einmal durch eine ungefähr 1 Meter hohe Wiese und auf einmal merkt man, was eigentlich in diesen überall so niedergemähten, mit Mährobotern kaputt gemachten Wiesen, was man da eigentlich sehen könnte. Nämlich blühende Gräser, Blüten, Disteln, Schmetterlinge, Käfer, Vogeln, die da in der Früh auf die Jagd gehen. Ich habe jetzt ein Eichhörnchen, eine Eichhörnchenfamilie, also irgendwo muss ein Eichhörnchennest sein mit so ganz kleinen Eichkatzeln, die da rumrennen. Und auf einmal fängt es zu leben an und es ist ganz fantastisch. Und das ist eigentlich eine schöne Naturerfahrung, weil ich war eigentlich nie ein naturerfahrener Mensch, dass man sich irgendwann mal den Frieden findet mit den Viechern in einem Garten. Wir haben einen wunderbaren Tierkolumnisten im Falter, den Peter Iwaniewicz, der einen sehr schönen Satz gesagt hat, der gesagt hat, du musst dein Kind so erziehen, dass es beim Anblick einer Spinne oder eines Insekts oder des Gewürms nicht ii sagt, sondern ah.
Also, dass es sich daran freut.
Genau, du musst dich daran freuen. Und je länger du dich mit so einem Tier beschäftigst, wurscht was, desto faszinierender. Ich habe da hinten, haben wir da so ein Biomüll-Ding stehen und da kommen diese kleinen
Komposthaufen, meinst du?
Ja, da in der Küche, also, wo man so den Biomüll rein hat. Und da sind immer so kleine Fruchtfliegen. Ja, wir kennen das alle, diese kleinen Flieger, die einem so wahnsinnig auf den Senkel gehen. Und dann habe ich den Peter Iwaniewicz schon mal gefragt, habe gesagt, du, ich kann nicht ah sagen, wenn ich eine Fruchtfliege sehe, mir gehen die auf die Nerven. Und dann hat er gesagt, schau dir an die Augen, Kleines. Und schau dir mal auf Wikipedia die Augen einer Fruchtfliege an. Die haben feuerrote Augen und tatsächlich gibt es Bilder. Und es ist fantastisch, Fruchtfliegen in die Augen zu schauen. Ja. Oder wenn man sieht, wie ein Eichhörnchen eine Nuss packt. Ja. Und wenn man das so im Detail beobachtet, dann wird man eigentlich ganz demütig in so einem kleinen Gärtchen. Und der Golson schreibt, dass es viel spannender ist, sich eine Stunde auf den Bauch zu legen und eine Wiese anzuschauen, als irgendwie in die Serengeti zu fahren und dort eine Safari zu machen. Mhm. Und er hat recht.
In Corona-Zeiten gut, wenn man so denkt.
Genau. Aber leider ist das Gegenteil, was da passiert ist, ja, dass sich gerade alle so Mähroboter kaufen, die ja so igeltot sind. Dann hauen sie auch noch so Moosvergifter auf, diese Moos, so Eisendünger. Das ist der Eichhörnchen tot, weil wenn ein Eichhörnchen ein Moosgift berührt, stirbt sofort. Also die Leute bringen eigentlich die Viecher um. Sie ziehen in Gärten und bringen die Viecher um. Maulwurf fallen, Marder fallen.
Mhm, das stimmt.
Ja, und morden und schlachten.
Ein Frühstück heute zu Hause bei Falter-Chefredakteur Florian Klenk in Eichgraben in Niederösterreich. Und du hast aus diesem Haus aus den 20er Jahren mit vielen kleinen Räumen, kleinen Fenstern was Großzügiges gemacht. Und gegenüber ist so ein scheunenartiges Gebäude und darin ist dein Arbeitszimmer.
Genau. Und dieses Haus hat keinen Keller, sondern es hat noch das, was man früher gemacht hat, nämlich einen Schupfen. Und diesen Schupfen habe ich mir umgebaut in ein Arbeitshaus. Und da drinnen sitze ich dann, das schaut ein bisschen schick aus mit einer großen Glasscheibe. Und da schaue ich auf Vogelhäuschen und Insektenhotels und da arbeite ich.
Das ist ideal zum Arbeiten. Schön, ja. Gehen wir zurück an deine journalistischen Anfänge. Du bist 1998 1998 zur Wochenzeitschrift Falter gekommen, bei der du jetzt seit 8 Jahren Chefredakteur bist. Und ich habe mit Armin Thurnherr, den Mitgründer des Falter, gesprochen. Du hast ihn mir als deinen Mentor genannt und habe dann gefragt, worauf ist er aufmerksam geworden, als du gekommen bist. Und er hat gemeint, du warst halt sehr ehrgeizig und sehr fleißig. Findest du, sind das,
schön gesagt.
Findest du, sind das eben so wichtige Grundeigenschaften, um zum Beispiel als Journalist den Fuß in die Tür zu stellen und dann aber auch einen Platz zu finden?
Also der Ehrgeiz sollte nicht ausarten in einer Ellbogentechnik und der Fleiß sollte nicht ausarten ins Workaholiktum. Also die Menschen sollen auch noch was anderes tun als arbeiten.
Aber das ist aber gerade im Journalismus gar nicht so einfach, genau, oder?
Aber tatsächlich hat mich Journalismus schon als Kind fasziniert. Und mein Vater, der hier Gemeinderat war, hat eine eigene Zeitung, er war Gemeinderat der SPÖ und war Oppositionsführer sozusagen, weil er die ÖVP regiert oder regiert noch immer. Und ich kann mich erinnern, als Bub hat er eine Zeitung herausgegeben hier im Ort, Eichgraben konkret hieß die. Und da hat er immer wieder sozusagen über Skandale berichtet, die in der Kommunalverwaltung passiert sind. Und unter anderem ging es darum, dass ein Bauer hier in einem Grünland einen Schweinestall bauen wollte. Und mein Vater ist gekommen mit den Akten dieses Bauunternehmens und hat diesen Plan ausgerollt und hat gesagt, und ein Schweinestall wäre legal. In Grönland darf man einen Schweinestall bauen, weil das ist ein landwirtschaftlicher Betrieb. Und der Vater hat den Akt ausgerollt und gesagt, schau mal genau hin, was siehst du da? Und ich habe gesagt, na, steht eh da, Schweinestall. Ne? Und dann hat gesagt, nein, schau genau, was siehst du da? Schau mal, da siehst du zwei Klos und das ist eigentlich eine Küche und da hinten ist ein Schankraum und da vorne ist ein Raum. Und das ist gar kein Schweinestall, sondern es ist ein Heuriger. Der will einen Gastronomiebetrieb bauen und ich gehe davon aus, dass der Bürgermeister das in Wirklichkeit weiß. Und dann gab es noch ein paar Dokumente. Also in Wirklichkeit war das ein kleiner Korruptionsfall, dass der Bauer nicht einen Schweinestall, sondern ein Wirtshaus bauen wollte. Und das darf er nicht im Grünland.
Genau.
Und da fahren die Autos zu. Und das hat er aufgedeckt, indem er einfach ganz akribisch dieses Dokument studiert hat, das für alle öffentlich einsehbar war, aber die meisten haben sich nicht interessiert, sondern haben gesagt, das ist ein Schweinestall. Und darüber hat er der Bürgermeister hieß Müller, eine Serie geschrieben, die hieß Müllers Büro. Damals gab es einen Film, der so hieß.
Ja, eben.
Mit Niki List, Müllers Büro. Und das hat mich als Kind wahnsinnig fasziniert, dass sich der Papa traut, da im Ort den Bürgermeister kritisieren. Und zwar nicht, indem er den Bürgermeister irgendwie eine verderbte Figur nennt oder einen Deppen, sondern indem er ihn anhand seiner eigenen Dokumente zeigt, dass er seinen Job nicht ordentlich macht. Nämlich als Baubehörde erster Instanz die Bestimmungen einzuhalten. Und das hat mich unglaublich fasziniert.
Das war ein Vorbild für dich.
Das war ein Vorbild für mich, ja. Und dass meine Großmutter, nicht die, die hier gewohnt hat, hat sehr gut schreiben können. Also auch Dinge zu erzählen und Geschichten darüber zu erzählen, um den Menschen zu zeigen, wie der Mensch so ist. Und ich habe eigentlich sehr früh angefangen, auch Schulzeitungen zu machen, wo wir aber nicht nur irgendwie die Lehrer verarscht haben, sondern wirklich auch einfach so kleine Skandale aufgeschrieben haben.
Und der Suppler hat dann eigentlich Jus studiert.
Genau.
Und
ich wollte das eigentlich immer werden.
Hast du
ich
immer nebenbei schon begonnen in der Redaktion des Kurier und beim Profil.
Und ich habe Jus studiert und mich hat eigentlich auch das Jus-Studium interessiert, weil Jus ist eigentlich so alles, wo der Mensch einen Konflikt hat, also das ganze Leben. Ja.
Und Falter-Herausgeber Armin Thurnherr hat mir auch gesagt, dass was dir damals schon zugute gekommen ist, war, dass du Akten lesen kannst.
Genau. Und das juristische Denken führt auch dazu, dass man sozusagen argumentieren lernt, dass man nach Beweisen sucht. Und das Zweite, was ich gelernt habe, war im Gerichtssaal tatsächlich einen Akt zu lesen. Nämlich auch zu lesen, was nicht drin steht. Weil die meisten Skandale bestehen ja nicht darin, dass wir etwas sehen, was passiert, sondern dass etwas nicht passiert. Dass ein Polizist nicht handelt. Ein Beweis nicht gesichert wird, ein Konto nicht geöffnet wird.
Also du hast ja auch über Menschenhandel berichtet, genau, ja, also dass du siehst, dass jemand nicht einschreitet.
Dass jemand nicht einschreitet oder der berühmte Fall Sebane Wagwe, so ähnlich wie George Floyd, ein Afrikaner, der bei einem Polizeieinsatz ums Leben kam, nachdem die Polizei auf ihm kniet. Ich verwende den immer in der Journalistenausbildung, weil die Polizisten knien auf dem und drücken den zu Boden und er stirbt. Die meisten, die das Video sehen, sagen, naja, man sieht eigentlich eh nichts. Die halten ja den nur. Und die Elfriedin Jelinek hat dann den sehr schönen Satz geprägt, man sieht das Nichtstun. Wenn du das Nichtstun siehst, musst du aber vorher recherchieren, was hätte geschehen sollen. Und der Schuldige in dem ganzen Fall war damals der Arzt, weil der hat die Hände im Hosensack gehabt. Der hätte hingehen müssen und den Puls und die Atmung dieses Mannes am Boden kontrollieren.
Also diesen Fall hast du auch aufgedeckt?
Den habe ich aufgedeckt damals. Und das Interessante war aber, sozusagen zu sehen, dass der Skandal einfach oft darin bestehen kann, dass jemand die Hände im Hosensack hat, dass der Arzt nicht einschreitet, dass die Polizei nicht schneller reagiert. Also wenn man so will, auf der Fachhochschule sage ich immer, es gibt unter uns Kollegen die Schoßhunde, es gibt die Straßenköter und es gibt die Wachhunde.
Ich habe schon gelesen und du ordnest dich natürlich den Wachhunden
zu. Naja, ich würde sagen, ich bewundere die Wachhunde und jeder von uns hat natürlich Mischungen von allen. Natürlich ist man auch manchmal ein Schoßhund und genießt es, die Nähe der Macht zu haben. Und manchmal benimmt man sich auch wie ein Straßenköter. Und eigentlich sollte man gar nicht hündisch sein, sondern Journalismus machen. Aber es gibt sozusagen ein verschiedenes Rollenverständnis. Und mir wäre es wichtig, dass wir mehr das Rollenverständnis hätten, der Hunde, die bellen, wenn die Demokratie in Gefahr ist.
Investigativjournalist Florian Klenk über Politiker, Berichterstattung und den Preis des Berufs. Jetzt auf Ö3.
Du hast schon einige Auszeichnungen bekommen für Aufdeckungsjournalismus. Wahrscheinlich einer der bekanntesten der Aufdeckungsfälle ist die Grasser Affäre und die Abhörprotokolle zwischen Karl-Heinz Grasser und Walter Maischberger damals mit Sätzen, die ja unvergessen sind. Wo war meine Leistung? Du hast über die Bröll Privatstiftung berichtet, die Umstände im Staatsopernballett. Aber trotzdem wird eine journalistische Arbeit auch kritisch gesehen. Zum Beispiel hat der ehemalige Pressechefredakteur Andreas Unterberger geschrieben, die Munition für den Falter liefern Beamten, die es mit dem Amtsgeheimnis nicht so genau nehmen, Denunzianten, frustrierte Politiker, die Halbwelt und Unterwelt. Jeder ist willkommen, belastendes Material, das im Kampf gegen rechts eingesetzt werden kann, also FPÖ und ÖVP schadet, wird gerne genommen und veröffentlicht, egal wer es heranschafft und wie die Betreffenden es beschaffen bzw. produziert haben. Also manche sagen, du hast mit dem Falter ein Kampfblatt gegen die Regierung geschaffen. Geht es dir hauptsächlich darum, den Mächtigen auf die Füße zu steigen?
Natürlich kritisiert ein Journalist einmal vorrangig die Regierenden, weil das sind ja die, die die Macht haben, ne? Aber ich verweise darauf, dass ich auch über den Peter Pilz, mit dem ich fast, ich würde nicht sagen befreundet, aber doch sehr eng zusammengearbeitet habe, sehr oft, über Peter Pilz und seine sexuellen Übergriffe recherchiert habe, die während der Recherche dazu geführt haben, dass er zurückgetreten ist. Was tue ich denn in Wirklichkeit? Die Akten kriege ich ja nicht von den Beamten. Die Beamten sind nicht deppert. Ganz selten sind es Beamte, die Whistleblower. Aber meistens sind es die Rechtsanwälte. Oft sind es Ausschüsse. Sehr oft sind es Betroffene selber. Woher haben wir den Fall Grasser? Na, über die Anwälte von möglicherweise Geschädigten oder Mitbeschuldigten.
Aber es werden dir schon immer wieder Akten zugespielt.
Seltener, als man denkt. Ja. Ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt sozusagen ins Büro komme und da türmen sich die Akten. Ich kriege schon immer wieder mal einen Hinweis. Ja. Aber man muss diesem Hinweis nachgehen, man muss ihn verifizieren, man muss schauen, ob es stimmt. Ja. Das, was Unterberger da macht, das nennt man ganz klassisch Dirty, es ist ein Dirty Campaigning.
Ja, er also versucht wenn, ja natürlich auch eine tendenziöse Berichterstattung was nachzuweisen. Ist,
weil als die SPÖ den Innenminister gestellt hat, den Karl Schlögl, habe ich über den Fall Umo Fuma geschrieben. Das war ein Flüchtling, dessen Mund verklebt wurde. Wir haben nachgewiesen, dass der Innenminister vom Mund verkleben wusste. Wir haben Titelgeschichten über das Krankenhaus Nord gemacht im Falter, wo wir beschrieben haben, wie die Kosten explodieren. Also mir ist das egal, ich bin nicht Mitglied einer Partei, ich bin politisch eher ein linksliberaler Mensch, aber nicht im parteipolitischen Sinne, sondern im Sinne eines Eintretens für strukturell Schwächere.
Ja. Ich hatte ja auch, das ist schon journalistische Geschichte eigentlich, Alfred Worm zweimal zu Gast in Frühstück bei mir, der große Aufdeckungsjournalist des Landes, der hat den AKH-Skandal, den Bauring-Skandal aufgedeckt. Und ganz interessant, es ist auch schon damals um Korruption gegangen, ja. Schmiergeldzahlungen, also offensichtlich ein ja, Thema der Menschheit.
Ja, das ist ein Thema der Menschheit. Also ich lese gerade das Buch von Daniel Defoe über die Pest in London und es ist wunderschön nachzulesen, wie die Menschen in der vor 400 Jahren sind die Pestkranken eingesperrt worden und man hat die Türen versperrt und vor den Türen saßen die Wächter und die sind bestochen worden von den Eingesperrten. Also das war schon damals üblich, also Bestechung gibt es immer. Also wobei lustigerweise immer die kleinen Summen, dass die Leute sich ja mit kleinen Summen bestechen lassen. Aber Alfred Worm hat im Grunde genommen eine ähnliche Technik gehabt.
Und ich möchte nur kurz zitieren, er hat bei mir gesagt, 90% aller Spuren, die man verfolgt, sind leere Kilometer, weil es geht ja immer wieder um die Frage, woher kommt die Information nicht. Es wird gefaktes Material geschickt und dass es auch viel anonymes Zeugs gibt und dass eben seine die große Arbeit des Aufdeckungsjournalisten ist, nachzuprüfen, stimmt das?
Also Das eine, also gefaktes Material habe ich Gott sei Dank, einmal habe ich gefaktes Material bekommen. Gefaktes Material kann man relativ schnell finden. Also wenn man vorsichtig ist und mittlerweile nach 25 oder weiß nicht 27 Dienstjahren muss ich auch nicht jeden Skandal sozusagen haben, sondern bin eher vorsichtig. Bin natürlich auch schon auf die Nase gefallen. Ja? Und Leute haben mir was erzählt, was im Nachhinein einfach nicht gestimmt hat, wenn Leute belügen. Aber bei Worm ist das Interessante, der war ja der Aufdecker der Nation. Und, natürlich hat Worm Informanten gehabt in der Staatsanwaltschaft, bei den Rechtsanwälten. Also das ist genau das, was jetzt Andreas Unterberger Worm vorwirft. Bei Worm war noch was Interessantes. Er war
was er Politiker, dir vorwirft.
Was er mir vorwirft. Ja. Ne? Unterberger hat noch nie in seinem Leben eine Geschichte recherchiert. Muss man, aber überrascht.
Aber das ärgert dich schon ein bisschen.
Nein, mich ärgert diese. Das ist so was Österreichisches. Ne? Das ist so dieser Haxl-Heb. Dieses Haxl-Heb kommentieren. Ne? Ich hebe meinen Haxl, dann wischele ich den anderen an. Ich begründe es zwar nicht, aber ich behaupte halt einmal. Ne? Und da wird schon irgendwas, das ist auch der Journalismus, der mir auf die Nerven geht. Ich wollte was zu Worm sagen. Bei Worm war spannend, der war auch Politiker gleichzeitig.
War einmal ÖVP-Politiker.
Der war ÖVP-Gemeinderat von Wien und hat währenddessen auch noch fürs Profil geschrieben. Wäre heute undenkbar, dass jemand, ein Aufdeckungsjournalist, gleichzeitig für die ÖVP im Wiener Gemeinderat sitzt.
Mhm. Ja, stimmt. Also das wusste ich gar nicht, dass das gleichzeitig
war. Ich habe große Geschichten gegen die Donauinsel geschrieben. Aha. Habe ich mal gefunden im Archiv. Sehr interessant, was die Donauinsel als ein Blödsinn ist.
Aber er hat,
sich auch geirrt. Alle irren wir uns. Ne?
Wie oft hat man versucht, dich zu bestechen, damit eine Geschichte nicht erscheint?
Noch Wie's, gar nicht.
Noch gar nicht. Fast Enttäuschung schwingt hier in der Stimmung mit.
Nein, ist noch nicht passiert.
Wie oft hat man dich bedroht, damit eine Geschichte nicht erscheint?
Im direkten Sinne einer strafrechtlichen Drohung eigentlich noch nie. Aber es gab schon Versuche, sozusagen mich unter Druck zu setzen.
Mit welchen Methoden?
Ja, indem man einmal, also einerseits persönlich diskreditiert.
Über soziale Medien?
Über soziale Medien haben das mal einfach versucht, auf Twitter, dass Leute, die sich nicht zu erkennen geben, als zum Beispiel Vertreter der Litigation PR, wie man das nennt, also die so Krisen-PR machen, die dann auf Twitter irgendwas behaupten oder blöde Fragen stellen oder einen halt irgendwie diskreditieren. Das geht ja relativ leicht. Ne? Die können auch sagen, ah, du eitler Typ und erinnere dich doch an die Geschichte, die war doch auch falsch. Und also jeder hat schon mal einen Fehler gemacht und jeder schaut sich gerne in den Spiegel. Also kann man relativ leicht diskreditieren. Es gab eine Phase bei der Novomatic, die sehr aggressiv reagiert hat, auch mit Klagen. Auch die FPÖ hat da zeitlang, so Anfang 2000, gab es ja diese berühmten Klagswellen, wo sehr aggressiv geklagt wurde.
Hast du eine Klage verloren?
Ich habe einmal eine verloren gegen den Gernot Rumpold, glaube ich, oder gegen Ewald Stadler. Da habe ich ein kleines Detail falsch geschrieben. Aber sonst, also einen großen Ehrenbeleidigungsprozess habe ich noch nie verloren. Ich habe einige gewonnen, aber zum Glück noch keinen verloren.
Ja, wie viel verbrannte Erde, würdest du sagen, hast du hinterlassen?
Ich hoffe, möglichst wenig. Ich habe einmal eine Geschichte geschrieben, die mir im Nachhinein leid tut, weil sie so nicht gestimmt hat.
Und zwar?
Also es gab einen wirklich großen Fehler von mir, wo ich anlässlich eines Todesmarschs, also ein Häftling gestorben bei einem Hitzemarsch, aber es ist ein junger Mann gestorben. Und da hat mich der Vater eines Rekruten angerufen und hat gesagt, dass schon am Vortag so ein Hitzemarsch stattgefunden hat und dass da reihenweise die Soldaten umgeflogen seien. Und ich habe diesem Vater vertraut, weil der sehr seriös geklungen hat. Er hatte auch einen sehr angesehenen Beruf, war im Staatsdienst. Und ich habe ein Interview mit ihm gedruckt und habe dann nur in einem kleinen Kasterl dazu das Dementi des Verteidigungsministeriums geschrieben. Und da hätte ich eigentlich wirklich nachprüfen müssen, ob das, was der sagt, tatsächlich passiert ist. Und das hätte man auch wahrscheinlich akribisch tun können. Und ich habe mich entschlossen, dieses Interview zu drucken. Und das hält mir das Bundesheer bis heute vor. Und also bis heute sagen die, ich habe da Fake News verbreitet. Also wir sind nicht davor geweiht, dass uns irgendjemand drauflegt, aber darum muss man möglichst viele Rechecks einbauen und im Zweifel eine Geschichte nicht schreiben.
Politjournalist und Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Jetzt auf Ö3.
Wir haben frischen Kaffee auf dem Tisch und sind jetzt schon nach Kirschen und Erdbeeren beim Käsebrot. Ich war ja positiv überrascht, dass ich zu dir nach Hause kommen durfte, weil du auch gesagt hast, dein Privatleben ist jetzt nichts, das du in der Öffentlichkeit thematisieren möchtest. Also was dürfen wir wissen und was steckt da genau dahinter?
Ich glaube, ich bin ja sehr stark in sozialen Medien und ich versuche dort hin und wieder etwas Persönliches zu erzählen, dass die Leute auch merken, es kanalisiert auch ein bisschen Hass. Ja, also ich bin ja auch oft sozusagen Zielscheibe von Gehässigkeiten.
Also du zeigst deinen Schreibplatz.
Also ich zeige meinen Schreibplatz her. Also alles, was sozusagen persönlich.
Im Garten.
Also ich kann was Persönliches erzählen. Ja, ich zeige Ihnen gerne einen schönen Baum oder eine Wiese, aber ich möchte nicht über mein Privatleben erzählen. Ich halte das für ganz wichtig, weil ich glaube, dass das nicht Teil meines Jobs ist. Ja. Also man kann ruhig wissen, dass ich ein Mensch bin, der sozusagen investigative Geschichten schreibt, manchmal Kabarett spielt und gerne gartelt, ja, und mit dem Radl durch die Wälder fährt. Aber ich will nicht über mein Privatleben berichten, weil ich glaube, dass das ein Bereich ist, der uns sozusagen auszeichnet, auch im öffentlichen, gerade im öffentlichen Leben, dass wir uns alle ein Privatleben erhalten.
Aber auch, weil es dich angreifbar macht? Weil auch über dich natürlich recherchiert wird, weil viele, die du kritisierst oder über die du schreibst, vielleicht auch was finden wollen, das dir wehtun
das
kann könnte.
Das ist eine Erklärung dafür, weil auch das Privatleben ein Rückzugsort ist für Menschen, um sich zu regenerieren.
Aber man darf wissen oder wir dürfen wissen, dass du verheiratet bist und zwei Kinder hast.
Genau.
Ja.
Das darf man wissen. Also ich bin vergeben.
Und bist der leidenschaftliche Vater, oder?
Genau, leidenschaftlicher Vater. War auch in Karenz. Das darf man zum Beispiel auch wissen, dass ich in Karenz war und ich jedem Vater nur raten möchte, in Karenz zu gehen. Und man kann auch dann nachher noch einen Führungsjob bekommen, wenn man in Karenz war. Also man muss sich nicht fürchten. Im Gegenteil.
Kein Karriereknick.
Nein, kein Karriereknick. Und ich würde jedem Vater raten, diese wunderbare Erfahrung zu machen. Das ist zum Beispiel ein Moment, wo ich sage, ich rede über meine Kinder, weil mir das total wichtig war. Und ich jeden Mann, der Kinder kriegt und glaubt, das geht nicht, sagen will, es geht. Wenn man jahrelang an einem Unternehmen arbeitet, dann kann man die Zeit, diese kurze, auch mit seinen Kindern genießen. Und nicht nur genießen, das ist auch so anstrengend.
Jetzt merkt man, dass du diesen Turbo-Beruf des Journalisten und auch das Private gut vereinen kannst und hier offensichtlich da auch einfach einen Ausgleich hast, schon allein mit dem Garten und auch deiner Familie. Wie schaffst du das mit deinem Social-Media-Auftritt unter einen Hut zu bringen? Auf Twitter hast du 255.000 Follower, auf Facebook glaube ich 70.000. Also hast du riesige Plattformen geschaffen und bist extrem aktiv. Also wie viel Zeit verwendest du am Tag für deine Tweets und Postings?
Naja, wahrscheinlich doch 1-2 Stunden schon. Ne? Ja. Alles zusammen, also mit Lesen und Schreiben. Aber es ist natürlich Teil auch eines Berufs, es ist auch Teil oft eines Rechercheprinzips. Also sehr viele Geschichten, die ich entdecke oder die auch herangetragen werden, kriege ich auch über soziale Medien. Ja, weil Leute das merken, da schreibt jemand für dieses Thema, an den wende ich mich. Ne? Mhm. Also es ginge ohne dem nicht.
Mhm. Ich habe mich natürlich in Journalistenkreisen auch umgehört vor unserem Frühstück und da fallen immer wieder die Worte, der ist zu eitel, der Narziss, der Selbstdarsteller. Ja. Wie viel Prozent Wahrheitsgehalt würdest du diesen Einschätzungen geben?
Das müssen die Kollegen beurteilen, ne? Dass ich bemerke, dass das ein beliebtes Mittel ist, jemanden, der halt in der Öffentlichkeit steht, als Narziss oder Eitel zu bezeichnen. Also es gibt andere Kollegen, denen das genauso widerfährt. Das überlasse ich den anderen. Ich posiere eigentlich relativ wenig persönlich mit dem Gesicht. Wenn man meine Social-Media-Kanäle anschaut, dann wird man sehen, dass ich eigentlich journalistische Arbeit vermarkte. Aber ich glaube, kein Mensch ist davor gefeit. Also wird schon zum Teil stimmen. Und wenn die Leute sagen, der ist eitel, ja, wer ist das nicht? Wer schaut nicht gern nett aus der Kamera, aus dem Foto? Ne? So 1,5 Stunden führen wir das Publikum durch die letzten 20 Jahre der österreichischen Korruption. Und das Lustige daran ist, dass ich eigentlich immer nur aus den Akten erzähle und das zum Teil so komisch ist, dass die Leute glauben, ich bin der Kabarettist. Ne? Und wir nehmen uns einzelne Figuren raus, die wir alle kennen, von Maischberger bis Hochecker bis zu den Novo Nordisk-Chefs und dann Strache und erzählen dann au detail, was los ist. Und man fährt manchmal mehr, als wenn man Zeitungen ausführlich studiert. Also durch ganz Österreich tingeln wir und machen Korruptionskabarett.
Das ist wahrscheinlich auch schön, oder? Von der Schreibstube einmal.
Das ist sehr schön, vor allem hat einen unglaublich katharsischen, es hat einen katharsischen und reinigenden Effekt, weil man diese ganzen Absonderlichkeiten, die man da liest in Akten, und manchmal ist das ja eine sehr einsame Tätigkeit, wenn man da am Abend sitzt und stundenlang Akten liest, dass man das sozusagen auch auf eine durchaus humorvolle Art über die Bühne bringen kann. Das kommt gut an.
Zum Ibiza-U-Ausschuss. Florian Klenk. Politjournalist und Falter-Chefredakteur. Heute im großen Interview der Woche auf Ö3.
Der erste Sonntag im Juli heute, wir frühstücken auf E3 zu Hause bei Journalist Florian Klenk. Werfen wir noch einen Blick in den Sommer. Wie sehr beeinflusst dich Corona jetzt bei deiner Wahl, du den Sommer verbringst?
Tatsächlich machen wir keine Fernreise und ich hoffe, dass wir nach Kroatien kommen, dass das offen bleibt und fahre wir jedes Jahr an den Attersee. Das ist schön. Und einmal den Attersee durchschwimmen, hin und retour, so wie es gehört, für einen ordentlichen österreichischen sommerfrischen Urlaub. Also einmal auf den Schoberstein und einmal durch den Attersee.
Also wenn wir jetzt bilanzieren, 27 Jahre bist du schon Journalist, ist es für dich eine Erfolgsbilanz, das, was dir gelungen ist?
Ja, das ist ein großes Glück. Ja. Also ich hatte das Glück, dass sozusagen Armin Thurnherr mich mit zarten 24, 25 Jahren engagiert hat, mir eine Anstellung gegeben hat, sehr früh, die auch okay bezahlt war. Also Armin Thurnherr hat mir sehr früh gesagt, ich soll diesen investigativen Journalismus machen und ich soll da dranbleiben. Was Armin Thurnherr überhaupt ausgezeichnet hat, dass er viele Leute sehr früh erkennt, wo die ja eigentlich noch gar nichts haben. Und der weiß aber schon, die werden was. Das ist eigentlich eine unglaubliche Gabe, die er hatte. Und natürlich das Glück, auch einige große politische Geschichten enthüllen zu können und sich damit halt auch in Österreich einen Namen zu machen. Also da ist viel, viel Glück dabei, wahrscheinlich ist auch Fleiß dabei. Es ist vielleicht so ein bisschen wie im Fußball, so wie ein Stürmer, der halt weiß, wie er zum Tor rennt. Ja. Eine gewisse Schnelligkeit, aber auch viel Glück und eine ökonomische Situation des Falter, die es ermöglicht, dass man so arbeiten kann, wie man arbeitet. Mhm. Und viele Kolleginnen und Kollegen von mir haben dieses Glück leider nicht mehr, weil die Medien so einsparen, weil sie die Leute nur mehr prekär beschäftigen, ihnen schlechte Honorare zahlen und lieber mit der Werbung backeln, weil das halt billiger ist und mehr bringt.
Und Glück, ich meine, du sprichst jetzt eben von glücklichen Umständen, aber ist es auch persönliches Glück, Erfüllung, Freude?
Ja, es ist persönliches Glück und Freude. Erstens, wenn man durch das Öffentlichmachen von Missständen auch einen katharsischen Effekt bei sich selbst erreicht, wenn man die Stimme von Leuten verstärken kann. Und das Zweite ist, dass man tatsächlich Dinge verbessern kann, so pathetisch und kitschig das jetzt klingt. Es gab einige Geschichten, die geschrieben, die nachher dazu geführt haben, dass sich Dinge tatsächlich verbessert haben.
Zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel die Ausbildung von Polizisten, die nicht mehr Menschen mit dem Bauch nach unten auf dem Asphalt drucken dürfen. Ja, oder
eine neue Ballettchefin im Staatsoperballett.
Eine neue Ballettchefin. Genau, zum Beispiel, dass das Wiener Staatsoperballett eine neue Ballettchefin hat und die Mädchen an den Haaren gerissen und blutig gekratzt hat, gefeuert wurde. Oder dass die Jugendlichen zwei Drittel weniger Jugend-U-Haft gibt, nachdem er aufgedeckt hat, wie die Jugendlichen in der Haft vergewaltigt werden von ihren Mithäftlingen. Ja, oder dass es ein Transparenzpaket gibt in der Justiz, dass Einstellungen von politischen Kausen veröffentlicht werden müssen.
Was wünscht ihr noch vom Ibiza-U-Ausschuss?
Ja, nein, ich wünsche mir, dass sie einen allgemein verständlichen, ordentlichen Bericht schreiben. Und ich wünsche mir vor allem, dass die dem Ibiza-U-Ausschuss zuhören, genau hinhören, was da eigentlich gesagt und auch reflektieren, was wir da schon alles erfahren haben. Weil ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Selbstfindungsprozess dieses Landes ist, das eigentlich immer ein moderner Staat sein wollte, aber in den Strukturen eigentlich extrem korruptionsanfällig ist und intransparent und in einer Weise regiert wird, die undenkbar sind. Stellen wir uns doch mal vor, der persönliche Fotograf von Angela Merkel hätte die Festplatten des deutschen Bundeskanzleramts unter falschem Namen in irgendeiner Schredderei in Berlin-Marzahn vernichten lassen und hätte dann gesagt, das ist doch ganz üblich. Was wäre da in Deutschland passiert? Und in Österreich sagt man, ja, mein Gott, naja, was ist so. Und kommen durch mit dem Geschichtel, also auf der Druckerfestplatte war sicher nicht das Ibiza-Video drauf. Hat ja auch niemand behauptet. Aber das geht so durch.
Dann fast schon zum Ausgang dieser Sendung noch ein Song, für den du dir jetzt wünschst. Ja, was wäre das?
Ja, ich glaube, wir sollten Summertime von Willie Nelson hören. Das ist einfach ein irrsinnig schönes Lied und es passt jetzt in diesen Sommersonntag.
Florian Klenk, Falter Chefredakteur und zweifacher Vater. Heute ganz persönlich. Der Frühstück bei mir, Fragebogen. Ich bin
lästig.
Das Auffallendste an mir ist
die Anzahl der Tweets pro Tag. Ich glaube, wenn man es ja nachzählt, glaubt er wahrscheinlich, ich bin verrückt.
Also 10?
Ja, wahrscheinlich mehr. Hoffentlich zählt es niemand.
Der wichtigste Rat, den ich je bekommen habe, ist
zu studieren, tatsächlich ein Studium fertig zu machen, ehe ich in den Journalismus gehe, von meinen Eltern.
Dieses Buch möchte ich empfehlen.
Irresistible von Adam Alter, gibt es auf Englisch und auf Deutsch und handelt davon, wie die vor allem Handyindustrie, aber auch die Social-Media-Industrie von der Glücksspielindustrie infiziert wurde und uns dazu bringt, diese Geräte nicht mehr aus der Hand zu nehmen.
Welche Methoden die Sucht erzeugen, verwenden Sie?
Einerseits die Erregung, nämlich im Sinne einer Aufregung, dann Erfolg, also dass man belohnt wird mit Likes, dass man verlernt, Langeweile auszuhalten. Dieses Buch ist wirklich spannend.
Betrunken war ich zuletzt als...
Also ich trinke schon Gläser Wein, aber ich sauf nicht viel, Gott sei Dank. Also ich hätte dann einen großen Bauch und würde spät aus dem Bett kommen und lustigerweise ist der Kelch an mir vorübergegangen. Nein, ich war einmal besoffen. Das war eine Party am Dach des Justizpalastes. Und da saß ich tatsächlich dann auf einer Parkbank und bin eingeschlafen. Aber hoffentlich hat mich jetzt niemand gesehen.
Angst befällt mich, wenn...
Wenn ich daran denke, dass liebe Leute in meiner Umgebung krank werden könnten, sterben könnten und hin und wieder, wenn man an sein eigenes Ende denkt. Wir Juristen nennen das die Erschütterung der Daseinsgewissheit. Schönes Wort. Ne?
Dafür habe ich mich entschuldigt.
Letzte Woche dafür, dass ich durch eine Blödheit einen Termin mit dem deutschen Botschafter vergeigt habe. Also ich habe ihn falsch eingetragen und der Botschafter saß in einem Restaurant und hat auf mich gewartet und ich war nicht da. Das war peinlich und ich habe mich entschuldigt. 5-mal.
Wenn ich Bundeskanzler wäre,
würde ich weniger twittern.
Weil das dir zum Verhängnis werden kann.
Ja, genau.
Diesen Sommer werde ich genießen, indem...
Ich hoffe nicht endlich mal das Handy abdrehe und aufhöre, soziale Medien zu lesen, sondern Bücher.
Mein Leitsatz im Leben ist...
Werde nie korrupt.
Mein Erfolgsrezept lautet...
Nimm nichts, was dir nicht zusteht.
Der Sinn des Lebens ist...
Mit sich im Reinen zu bleiben und sich in den Spiegel zu schauen und glücklich zu bleiben.
Meine letzten Worte sollen sein...
Auf Wiedersehen. Liebe Claudia, vielen Dank für das aufrichtige Interesse. Wir bleiben dabei. Schreiben, was ist. Das ist ein schönes Zitat von Rudolf Augstein, Spiegelgründer und Spiegelherausgeber, der Journalismus dahingehend verstanden hat, dass wir das aufschreiben sollen, was ist und nicht nur das, was wir wollen.
Das war Frühstück bei mir, Claudia Stöckl, im Gespräch mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Wir bedanken uns sehr herzlich für das Okay der Gestalter zur Übernahme dieser Sendung. Von allen, die uns auf UKW hören, darf ich mich verabschieden auf Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wenn Sie interessiert sind, die neuen Einschätzungen und manche überraschende Erkenntnisse von Florian Klenk zu verfolgen, dann ist der beste Weg ein Abonnement des Falter. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet besorgen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.